Sie hören den Kurier.
Der Libanon galt einst als Schweiz des Nahen Ostens. Stars aus allen Ecken der Welt, Schauspieler, Musiker trafen sich in Beirut, während die Golfmonarchien am libanesischen Finanzplatz ihre Ölgeschäfte abwickelten. Mit dem verheerenden Bürgerkrieg von 1975 bis 1990 geht diese goldene Ära zu Ende. Die Menschen werden wütend, beginnen Hard Rock und Heavy Metal zu hören. Beliebt sind Black Sabbath, Rolling Stones, Iron Maiden und auch die deutschen Scorpions. Der Wind of Change rückt aber in immer weitere Ferne. Die Währung, das libanesische Pfund, verfällt. Jugendliche wandern ab, eine Regierung nach der anderen tritt zurück. Dazu kommen Korruption, 3 Millionen Flüchtlinge aus Syrien, Palästina, überforderte Bürger und Politiker. Es folgen Massenproteste gegen die Regierung und dann... Als heuer am 4. August 2750 Tonnen Ammoniumnitrat am Hafen von Beirut explodieren und diesen in Schutt und Asche legen, bleibt der Regierung wieder einmal nichts anderes übrig, als zurückzutreten. Die Bildung einer neuen Regierung ist bisher gescheitert. Ein grauer Schleier hängt also über dem Libanon. Kurierreporter und Nahostexperte Armin Arbeiter hat sich trotz Corona auf die mühsame und gefährliche Reise in das Land zwischen Syrien und Israel begeben. Einen Schauplatz der Kulturen, landschaftlichen Schönheit und geopolitischen Machtspiele. Mein Name ist Michael Hammerl und Sie hören den Daily Podcast des Kurier. Bevor Beirut wieder ins Schlaglicht rückt, vermelden wir einen neuen Rekord. Von Dienstag auf Mittwoch gab es in Österreich 1958 bestätigte Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Das gab es seit Ausbruch der Pandemie noch nicht. Gesundheitsminister Rudolf Anschober sagt dazu:
Bitte nicht den Fehler begehen, dass man 1:1 die Werte vom Frühling mit den Werten jetzt im Vergleich zieht, denn wir haben circa 4 bis 5 Mal mehr Testungen pro Tag im Augenblick und das schlägt sich natürlich auch bei den positiven Testergebnissen nieder.
Womit wir auch beim Thema wären. Einen Vorschlag, wie man die hohen Infektionswerte abschwächen könnte, hat der Rotkreuz-Geschäftsführer Gary Voigtek in einem internen Papier gemacht. Er meinte, es sei eine Möglichkeit, direkte Kontaktpersonen von Corona-Infizierten nicht mehr zu testen, sondern einfach nur in die Quarantäne zu schicken. Und ja, epidemiologisch würde das tatsächlich keinen Unterschied machen, bestätigen Experten. Positiver Nebeneffekt, die Zahlen gehen zurück und Österreich steht im internationalen Vergleich plötzlich besser da. Es ist jetzt halt nicht so, dass Österreich Testweltmeister wäre. Im internationalen Schnitt liegen wir im Mittelfeld, etwa auf einem Niveau mit Deutschland, Italien und Frankreich. Testeuropameister sind übrigens die Isländer, die Dänen und die Färinger. Auf den Färöerinseln leben 48.497 Menschen. Bisher sind beinahe 150.000 Leute getestet worden, also circa das Dreifache der Einwohnerzahl. Von diesem Level ist Österreich mit insgesamt 2 Millionen Tests noch ein ganzes Stück entfernt. Aber viel testen, da sind sich auch Experten einig, ist nicht der Weisheit letzter Schluss. Der Infektiologe Florian Thalhammer hat im Kurier etwa vorgeschlagen, vor allem Risikogruppen gezielt und regelmäßig zu testen, zum Beispiel Menschen in Altersheimen. Flächendeckende Tests von Personen, die keine Symptome haben, das halten die meisten Experten jedenfalls für wenig zielführend. Fakt ist, es gibt für Österreich wieder eine neue Teststrategie.
Wir als Gesundheitsministerium haben eine ganz klare Teststrategie, die Prioritäten setzt, die klarstellt, dass das Zentrale, der erste Themenbereich und die erste Gruppe, die getestet wird, Menschen mit Symptomen sind. Punkt 1. Punkt 2. Wir werden ab sofort, ab morgen, die Möglichkeit haben, dass auch niedergelassene Ärztinnen und Ärzte in diesem Prozess intensiv tätig werden, freiwillig dort, wo die Ärzte das wollen. Das ist eine sehr wichtige Verstärkung unserer Arbeit. halte ich für ganz, ganz wichtig. Und der dritte Bereich ist, dass wir spezielle Screening-Testungen dort machen, wo wir ein erhöhtes Risiko sehen. Aus unterschiedlichen Gründen heraus, weil wir einen Bereich für besonders vulnerabel zum Beispiel halten. Stichwort die Alten- und Pflegeheime oder Behindertenheime.
Antigentests sind ein weiterer Teil dieser Strategie. Sie sind billig, liefern schnell Ergebnisse und sind bei hochinfektiösen Personen sehr treffsicher. Eine neue Verordnung soll ihren Einsatz regeln.
Antigentests können wir nun breit einsetzen. Sie sind ab sofort, und das ist der zentrale Teil unserer heute präsentierten Weiterentwicklung unserer Teststrategie, ein wichtiger Teil unserer Teststrategie. Sie können schneller in Umsetzung gehen, führen schneller zu einem Ergebnis. Sie sind kostengünstiger, sie sind nicht so extrem sensitiv wie der PCR-Test, unser klassisches Instrument. Sie sind zugelassen für den Gesundheitsbereich, wichtig, das dazu zu formulieren, weil sie nicht so hochgradig sensitiv sind, verlangen wir derzeit auf jeden Fall bei positiven Testergebnissen eine Validierung, eine Zusatztestung durch den PCR-Test.
Antigentests könnten insgesamt die Zukunft sein, wenn es zum Beispiel um Veranstaltungen geht. Mit einer Massentestung vorab könnte man Superspreader hypothetisch herausfiltern. Der Libanon, ein Land am Rande des Abgrunds. So titelte Armin Arbeiter eine seiner Kuriergeschichten nach der Explosion am Hafen in Beirut im August. Er ist vor Ort und ich habe ihn heute telefonisch erreicht. Lieber Armin, es ist jetzt so, dass nicht viele von uns momentan im Ausland unterwegs sind, schon gar nicht im Nahen Osten. Du warst schon öfter in Beirut, also kannst du das sicher ein bisschen einschätzen. Wie wirkt sich denn das Coronavirus auf den Alltag der Menschen aus?
Man sieht sehr viele Menschen mit Masken auf jeden Fall. Also auf den Straßen selbst tut sich sehr viel, außer natürlich in Jamesi, aber zu dem kommen wir später. Ich selber wohne gerade im Viertel Hamra und da ist eigentlich ein ganz normaler Tagesbetrieb, sprich die Geschäfte haben geöffnet, die Restaurants. Es gibt aber Covid-Regeln und die werden auch eingehalten. Also sehr viele Menschen mit Masken, Abstände werden so möglich eingehalten, vor allem in den Restaurants. Und gerade heute war ich in Baalbek und da musste man eine Maske tragen, wenn man zum Beispiel den Jupiter-Tempel sich angeschaut hat.
Hast du eigentlich den Eindruck, dass die Libanesen diszipliniert sind?
Also ich habe den Eindruck, dass die Libanesen schon diszipliniert damit umgehen. Sie haben jetzt ungefähr 1.000-1.500 Fälle pro Tag. Heute war der erste Tag seit langem, wo die Infektionen unter 1.000 waren. Man muss sich vorstellen, der Libanon ist ungefähr so groß wie Tirol, jedoch mit einer Bevölkerung von 6 Millionen Menschen. Davon 2 Millionen syrische Flüchtlinge, 1 Million palästinensische Flüchtlinge und 3 Millionen libanesische Bürger.
Kommen wir vielleicht zu einem bisschen einem anderen Thema. Am 4. August hat sich in Beirut ein großes Drama ereignet. 2.750 Tonnen unprofessionell gelagertes Ammoniumnitrat sind in einem Hafenspeicher explodiert. Es hat de facto den halben Hafen zerrissen. Wir erinnern uns an diese schrecklichen Bilder. 190 Tote, Tausende Verletzte hat es da gegeben. Hast du schon die Möglichkeit gehabt, dir den Hafen und diese Spuren der Verwüstung anzuschauen? Es würde es, glaube ich, interessieren, wie sieht's dort eigentlich aus?
Der Hafen sieht immer noch schrecklich aus. Also dieses zerstörte Silo, das vielleicht noch aus einigen Berichten und einigen Fernsehbildern in Erinnerung ist, das ragt wie ein Mahnmal in den Himmel. Und im Umkreis davon sind Schutt und Asche nach wie vor, viele Trümmer. Am Hafen vorbei führt eine große Autobahn, die ja damals auch schwer beschädigt wurde. Da fahren die Autos mittlerweile wieder. Aber hinter der Autobahn, sprich schon in der Stadt, sieht man immer noch kaputte Fensterscheiben, eingestürzte Häuser. Es ist nach wie vor ein wildes Bild, das sich einem da bietet. Andererseits sieht man im Ausgeviertel Jamesi, das auch sehr in der Nähe des Hafens ist, viele Leute, die ihre Läden wieder aufbauen. Also als ich da gestern durchgegangen bin, habe ich gesehen, wie 2 Männer ihr Pub wieder neu gestrichen haben. Andere, die ein Tor mit Bohrmaschinen wieder in die Wand gebohrt haben. Es ist auch eine hohe Polizei- und Soldatenpräsenz, so dass keine Plünderungen vonstatten gehen. Grundsätzlich muss man sagen, dass in der Altstadt selbst und in Chamesi wirklich wenig Stimmung herrscht derzeit. Sehr wenig Menschen sind auf der Straße. Das ändert sich aber, je weiter man von dem Explosionsfeld wegkommt. Also Beirut als Stadt lebt auf jeden Fall. Das Stadtleben geht ganz normal weiter in sehr vielen Bereichen. Natürlich sieht man mehr Bettler, mehr arme Menschen. Und das ist nicht nur der Explosion geschuldet, sondern der gesamten Entwicklung des Libanon in den letzten Jahren.
Der Libanon hat jetzt nicht nur mit den Nachwehen dieser Explosion und der Pandemie zu kämpfen, sondern auch mit einer beispiellosen Wirtschaftskrise. Die hat sich schon vor Corona angekündigt. Ich kenne dich jetzt als jemanden, der sich bei Auslandsreisen vor Ort viel umhört, mit den Einheimischen sehr viel spricht. Wie ist denn die Stimmung gegenüber der Regierung?
Ja, die Stimmung gegenüber der Regierung ist sehr, sehr, sehr skeptisch. Also am Donnerstag soll eine neue Regierung stehen. Man geht davon aus, dass Saad Hariri, der Premierminister, der vor einem Jahr abgesetzt wurde, wieder ins Amt kommt. Alle Menschen, mit denen ich geredet habe, verstehen das nicht, schütteln den Kopf, sagen, naja, Hariri ist genauso wie jeder andere Politiker im Libanon einer, der ein Spiel spielt. Sprich, es gibt extrem viele Parteien im Libanon, die jeweils ihre Religionen repräsentieren. Und um das noch komplizierter zu machen, für fast jede Religion gibt es zwei Parteien, die miteinander überhaupt nicht können. Das ist eine unglaublich schwierige Situation. Und niemand, wirklich niemand im Libanon traut einem Saad Hariri oder auch einem anderen etablierten Politiker zu, diese Krise, diese Regierungskrise und diesen religiösen Proporz zu lösen. Es war am Samstag, der Jahrestag der Aufstände vom letzten Jahr, vom vergangenen Jahr, und da haben ein paar tausend Menschen demonstriert, aber es ist lang nicht mehr diese Strahlkraft, Sprengkraft wie vor einem Jahr, weil die Menschen einfach desillusioniert sind. Sie haben es damals geschafft, dass die Regierung zwar zurückgetreten ist, aber die Regierung, die danach gekommen ist, war genau dasselbe. Die wiederum nach der verheerenden Explosion zurücktreten musste, und der Mann, der danach den Premier übernehmen sollte, hat sich das einfach nicht mehr zugetraut und hat nicht einmal sein Amt angetreten. Deswegen ist die Bevölkerung einfach desillusioniert. Jeder sagt, es braucht eine neue Regierung mit Menschen, die nicht aus dem politischen Establishment kommen, aber sie wissen genau, es ist unmöglich derzeit.
Wir wissen, der Libanon ist hoch verschuldet. Es gibt seit einem Jahr auch regelmäßig Proteste, heißt es. Kannst du das jetzt vor Ort bestätigen?
Ja, die Proteste, wie gesagt, die sind mehr oder minder eingeschlafen. Ich kann mir vorstellen, dass sollte diese neue Regierung unter Saad Hariri tatsächlich wieder ins Amt kommen, dann dürfte es neue Proteste geben. Allerdings gerade wegen Covid und wegen der Wirtschaftskrise und einfach wegen der vollkommenen Desillusionierung der Menschen kann ich mir vorstellen, dass diese Proteste lang nicht diese Strahlkraft, diese Kraft entfalten wie vor einem Jahr. Man muss auch sagen, es passiert immer häufiger jetzt, dass Libanesen das Land verlassen. Ein Student zum Beispiel, der nach Frankreich geht, ärmere Familien, die in Booten nach Zypern fahren. Gerade am Sonntag wurden drei Mitarbeiter des Flughafens erwischt, dass sie Menschen nach Spanien schmuggeln in größerem Stil. Also da geht schon viel, viel, viel von dieser Standhaftigkeit für die Libanesen, die bitte einen 15-jährigen Bürgerkrieg, extrem viele Repressionen von Syrien, von Israel etc. erlebt haben, die Wirtschaftskrisen durchstanden haben, Flüchtlingskrisen, jetzt die Covid-Krise. Man merkt, oder ich habe auf jeden Fall den Eindruck, dass der Wille, das Bekenntnis zum Libanon mittlerweile im Fallen ist. Das heißt es nicht, dass alle fluchtartig das Land verlassen werden, aber immer weniger Menschen glauben wirklich daran, dass der Libanon eine politische und gesellschaftliche Zukunft hat. Was schade ist, weil es ist einfach ein großartiges Land mit einer großartigen Gastfreundschaft. Das muss man schon auch sagen.
Und abschließend, lieber Armin, hast du denn gar keine Angst, in Beirut in Quarantäne zu müssen?
300 Meter von mir entfernt ist zum Beispiel das Krankenhaus der amerikanischen Universität Beirut. Ich habe eine gute Krankenversicherung extra für diese Reise mir zugelegt. Und somit denke ich mir, wenn es in Beirut passieren sollte, wovon ich nicht ausgehe, ich halte alle Maßnahmen ein, dann habe ich sicher nicht die schlechteste medizinische Betreuung. Covid haben muss ich jetzt nicht, aber wie gesagt, davon gehe ich ja nicht aus.
Ja, besten Dank an den immer zu fleißigen Armin Arbeiter. Wir kommen jetzt zu einem anderen großen Journalisten unserer Zeit.
Yekshimash, I'm my name is Borat. I like you. I like sex. It's nice.
Vielleicht erinnern Sie sich an Borat Sagadiev, den furchtlosen Reporter aus Kasachstan. Der britische Komiker Sacha Baron Cohen spielte die Kunstfigur jahrelang im Rahmen seiner Ali G Show. Borat war konzipiert als rückständiger Hinterwäldler, als Antisemit, der an Hexerei glaubt und mit seinen Wissenslücken auf den ersten Blick in der westlichen Welt harm und vor allem hilflos erscheint. Wie hier in einem Interview mit einer Gruppe von Feministinnen.
So what means this feminism?
It's the theory that women should be equal to men in matters economic.
Now, so you are laughing.
Yeah.
That is the problem.
Do you think a woman should be educated?
Definitely.
But is it not a problem that a woman have a smaller brain than a man?
That is wrong.
So und so ähnlich trieb Cohen als scheinbar kasachischer Reporter vor allem US-Bürger aus sämtlichen Gesellschaftsschichten bei Interviews in den Wahnsinn. Oder ließ sie wahnsinnige Dinge sagen oder brachte einen ganzen Country-Club dazu, ein antisemitisches Lied mitzusingen. Zu Deutsch, wirf den Juden den Brunnen hinab. Cohen ist übrigens selbst praktizierender Jude. Mit dem Kultfilm Borat gelang dem Komiker 2006 eine legendäre Parodie auf die US-Gesellschaft. Und Borat wurde so berühmt, dass ihn nunmehr jeder Mann auf der Straße erkannte. Cohen sagte damals selbst, sollte er jemals als Borat wieder vor die Kamera zurückkehren, dann frühestens in 20 Jahren. Nun, es ist soweit, allerdings früher als erwartet. Übermorgen am 23. Oktober feiert Borat 2 seine Premiere auf Amazon Prime. Erste Ausschnitte des Films zeigen den Reporter allerdings nicht nur im kultigen grauen Anzug und Fischnetzunterhose. Nein, Borat ist immer noch so bekannt, dass er sich im Film verkleiden muss, um überhaupt wieder durch die USA reisen zu können. Ein erster Vorgeschmack wurde Ende Juni publik. Cohen oder Borat trat als korpulenter Country-Sänger verkleidet bei einer rechtsextremen Veranstaltung auf und brachte das Publikum dazu, folgende Zeilen mitzusingen. Dr. Fauci, what gonna do? Inject him with the Wuhan flu. Inject him with the Wuhan flu. Ja, diese Aufnahme stammt von YouTube und Dr. Fauci, der Oberinfektiologe der USA, soll also mit der Wuhan flu infiziert werden. Zur Erklärung, Trump hatte das Coronavirus ja immer wieder mit einer herkömmlichen Grippe verglichen und unter anderem als Kung-Flu bezeichnet. Was dieser Auftritt auf jeden Fall offensichtlich macht, ein wichtiger Teil der Dreharbeiten dürfte zu Corona-Zeiten stattgefunden haben. Der Trailer lässt etwa vermuten, dass Borat einige Tage bei eingefleischten Republikanern übernachtete. Dass der Film ein Statement gegen Donald Trump sein wird, daran besteht kein Zweifel. Wie unterhaltsam das Ganze ist, bleibt abzuwarten. Vielleicht hat Borat in der Isolation ja so manchen Redneck sein Lieblingslied Bing Bong Bing vom imaginären kasachischen Popstar Gorki Buček vorgetragen. Bing, bang, ding, 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 das war's für heute, danke fürs Zuhören. Für Schnitt und Ton darf sich Dominik Kanzian verantworten. Wenn euch der Podcast gefallen hat, abonniert uns doch auf Apple Podcasts oder Spotify und hinterlasst uns eine nette Bewertung. Bis morgen, ich verabschiede mich mit einem gut gemeinten Very nice, yes!
Wa wa wee wa!